ARD. Bevor es losgeht, in diesem Podcast kommen Beschreibungen von Gewalt, psychischen Erkrankungen und Queerfeindlichkeit vor. Passt beim Hören auf euch auf oder hört die Folgen zusammen mit einer anderen Person, wenn euch das belastet.
Genauso habe ich es mir vorgestellt. Überall so Totenköpfe.
Aber die sind ja positiv.
Meine Suche nach den Tätern beginnt in einem großen Büro voller Totenköpfe. Bunte Totenkopfbilder an der Wand, Plastiktotenköpfe in Vitrinen und echte Schädel.
Also meine Kleine hat auch gefragt, Papa, wieso magst du eigentlich Totenköpfe? Und ich meine, naja, ich arbeite mit denen täglich. Also für mich ist das nicht was Negatives. Also nee. Ich finde einen Totenschädel schön. Also ich persönlich finde es den schönsten Knochen, den wir haben.
Keine Sorge, ich bin hier nicht bei einem Serienkiller, sondern bei einem Gerichtsmediziner.
Also mein Name ist Professor Dr. Sebastian Kunz. Ich leite das Institut für Rechtsmedizin hier in Ulm und bin verantwortlich für alles, was so im Raum Ulm passiert.
Auch für die bisher ungelösten Fälle. Vor einigen Jahren hat Sebastian Kunz den Fall Blumenstock übernommen. Bei ihm liegen die alten Akten, Berichte und das Obduktionsprotokoll von damals.
Und das sind so ein paar ausgewählte Bilder.
Auf einmal klickt er auf eine Datei und öffnet...
Krass, okay.
Die können wir nachher auch mal ein bisschen besprechen.
Ach du Scheiße.
Die Bilder vom Tatort. Das hätte ich nicht erwartet.
Sorry, ich wollte dich jetzt hier nicht schocken.
Nee, alles gut. Also ich, ja...
Ich muss an die Familie denken. Ich sehe hier gerade was, was sie nie gesehen hat. Es ist schon ein sehr intimer Einblick und fühlt sich für mich gerade fast schon falsch an. Mir wird jetzt noch mal so richtig klar, wie brutal diese Tat eigentlich war. Die Täter, die Polizei geht davon aus, dass es mehrere waren, haben Raphael immer wieder ins Gesicht getreten und auf ihn eingestochen. Und die Nasenspitze fehlt.
Man sieht, dass es unregelmäßig ist. Also das ist nicht einmal zack, sondern da hat jemand mehrfach mit dem Messer angesetzt und hat da ein Stück entfernt.
Was Kunz also sagt, ist, das war gewollt.
Du musst dir überlegen, normalerweise sind es ja Ersttäter. Und jeder Täter ist ja durch seine Tat auch und wird während seiner Tat auch traumatisiert. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen arg positiv für den Täter oder der arme Täter. Das will ich gar nicht sagen.
Da habe ich direkt so einen Widerstand in mir.
Genau, ich habe gesehen, wie du geschaut hast. Aber was ich damit sagen will, ist, du darfst nicht vergessen, dass in der Regel, das für jemanden nicht alltäglich ist. Das heißt, jemanden zu erstechen und zu sehen, wie der stirbt, das muss ja mit dir auch was machen. Und dann noch die Nase abschneiden. Ich würde sagen, dass da mit Sicherheit mehr dahinter steckt, sonst wäre ich nicht imstande, während einer solchen Tat die auf solche Art zu Ende zu bringen.
Er glaubt, die Täter könnten ein persönliches Motiv gehabt haben. Die Nase wurde nie gefunden. Wer macht sowas? Und warum? Und auch sein Notizbuch ist spurlos verschwunden. Damals denkt die Polizei sogar kurz, dass die Mafia etwas damit zu tun gehabt haben könnte. Aber das verwirft sie schnell wieder. Ein Kriminalpsychologe hat den Fall für die Polizei analysiert. Und er sagt, die Täter wollten Raphael damit bestrafen oder erniedrigen. Und zwar, weil er nicht die richtige Sexualität hatte. Und ja, queerfeindliche Gewalt ist real. 1990 und heute. Wurde Raphael aus queerfeindlichem Hass getötet? In dieser Folge treffen wir eine Frau, die Raphael sehr gut kannte. Und sie sagt, sie weiß, was damals passiert sein könnte. Das ist Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock. Ein Podcast vom SWR. Mit mir, Chiara Battaglia. Folge 2, die Nase.
Also ich meine, ihr habt euch ja so ein bisschen interessiert für die kleine Szene, die es da in Ulm gab.
Ja.
In den 80er Jahren, 90er Jahren, ja. So in dem Dreh.
Der Mann, der hier so ein bisschen schüchtern ins Mikro spricht, heißt Thomas. Thomas ist ein alter Schulfreund von Raphael. Er ist so um die 60 und begrüßt mich erstmal auf Englisch. Inzwischen lebt er nämlich in London. Er wollte immer raus aus dem kleinen Ulm. Thomas wirkt irgendwie lässig mit seinem schwarz-weißen Ringelshirt, seiner schwarzen Cap und seinem Jutebeutel um die Schulter gehängt. Seinen Heimatbesuch hat er extra so gelegt, dass wir uns treffen können. Die Schwulenszene, die kannte er ziemlich gut. In den Zeitungsberichten von damals steht, dass Raphael Teil dieser Szene war.
Und da war das halt einer von den Orten, wo man sich auch getroffen hat.
Hier an der Stiege?
Ich bin mit Thomas im Rosengarten in Ulm. So ein kleiner Park am Ufer der Donau. Also eigentlich ist es eher so ein Grünstreifen. Ein paar Bänke, Blumenbeete und ein Brunnen. Aber früher, da ist man nicht zum Spazieren hierher gekommen. Thomas deutet auf eine dreckige, dunkle Ecke unter der Brücke.
Also da ging es eigentlich nur um die Toilette damals.
Ja.
Und die... Also die war dann schon recht gut besucht teilweise.
Und wurde die Toilette auch als Toilette benutzt?
Ja, je nachdem, um was es ging. Gell? Also.
Ach so.
Der Rosengarten ist in den 80er Jahren ein Cruising-Spot. Gerade damals, als es noch keine Dating-Apps gab, ist das ein Ort, an dem Männer andere Männer kennenlernen können.
Naja, wo sich halt Männer zum Sex treffen.
Okay,
ne?
Ja.
Er grinst mich verschmitzt an. So nach dem Motto, ja, und mehr gibt's dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Nur Raphael. Den hat Thomas hier nie getroffen.
Der Raphael, na, der ist schon immer irgendwie an viele Orte gegangen und man konnte ihn an allen möglichen Orten treffen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er da irgendwie gezielt irgendwie hier zum Beispiel war.
Thomas erzählt mir, Raphael ist aufgefallen. Und das nicht nur wegen seiner Art.
Ja, also... Aber da ist, also ich finde, er hatte schon so eine ziemliche Anziehungskraft. So, er war also schon ein sehr schöner Mann, vor allem, aber hatte auch ein bisschen sowas Weibliches natürlich.
Und dann wird Thomas ein bisschen verlegen. Er schaut zur Seite, als hätte ich ihn bei etwas ertappt.
Also ich habe ab und zu mal so schon so bei Partys oder so haben wir vielleicht mal ein bisschen geknutscht. Ja. Aber weiter ging das nicht. Also wir waren schon irgendwie so ein bisschen zärtlich auch. Ne?
Ah.
Ja, also wir hatten da schon so irgendwie öfter auch so ein bisschen streicheln oder so halt. Also es war recht unschuldig.
Okay, also auch wenn Raphael anscheinend nicht groß in der schwulen Szene unterwegs war, zumindest für Thomas hat er sich ein bisschen interessiert.
Wie alt wart ihr da denn?
Ja, er ist ja ein bisschen älter wie ich, ne, gewesen. Also ich war da vielleicht, ja, vielleicht so 18 oder so. Ja.
War das dann auch so eine deiner ersten queeren Erfahrungen?
Das war eigentlich jetzt nicht so eine richtige Erfahrung in dem Sinn, so, dass man da jetzt mit jemandem zusammen ist.
Ja.
Also das wäre schon nochmal was anderes
so eine
gewesen.
Annäherung.
Ja. Aber er wusste natürlich, dass ich schwul bin.
Hm.
Und von daher war ich natürlich dann irgendwie auch interessant für ihn.
Was aber nicht unbedingt heißt, dass Raphael schwul war. Was seine Sexualität und auch sein Gender angeht, habe ich von jedem Menschen, mit dem ich für diesen Podcast gesprochen habe, was anderes gehört. Als Kind meint er eine Zeit lang, er sei die einzige Tochter der Familie. Und er gibt seinen Brüdern nur von den Süßigkeiten ab, wenn sie ihn Isabel nennen. Sein Bruder Alvaro meint, Raphael hätte ihm mal gesagt, dass er eine heterosexuelle Frau sei. Seinen Männerkörper findet er dann als Erwachsener sehr schön. Mit Mitte 20 ist er mehrere Jahre mit einer Frau zusammen. Und danach verliebt er sich richtig doll in einen Mann. Und Thomas meint, Raphael hätte ihm gesagt, dass er bisexuell ist. Ihr merkt, es ist gar nicht so einfach, Raphael in eine Schublade zu stecken.
Ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie auch so ein Konflikt in ihm war, so was er überhaupt ist und wie er leben will und wie er nicht leben will.
Seine Brüder haben mir erzählt, heute würde wahrscheinlich das Label Queer am besten zu ihm passen. Weil das meint ja alles außer cis und hetero. Aber weil wir Raphael nicht selbst fragen können, werden wir versuchen, ihn in dem Podcast in keine Schublade zu stecken. Für das mögliche Tatmotiv ist aber leider völlig ausreichend, wie die Gesellschaft ihn wahrgenommen hat. Und das war als anders. Und anders sein kann gefährlich sein.
Ja, also es kann schon sein, dass da manchmal Leute hier durchgelaufen sind, also die irgendwie, wo man dann eher einen Bogen machen sollte, ne? Also das muss man schon sagen, das war jetzt nicht so ganz ungefährlich hier. Also da in der Toilette ist auf jeden Fall schon mal was passiert, dass jemand fast umgebracht wurde und irgendwelche schwulenfeindlichen Typen, die da wussten, was da los ist.
Als Mann offen schwul zu sein und sich an queeren Treffpunkten aufzuhalten, das war damals ein Risiko. Knapp 2 Jahre vor Raphaels Tod schlagen 3 Männer in der Toilette im Rosengarten einen Mann zusammen und stechen auf ihn ein. Immer wieder wurden schwule Männer dort angegriffen. Heute würde man sagen, das waren Hassverbrechen. Also Taten, bei denen Menschen gezielt angegriffen werden, weil sie einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zugeordnet werden. Wie zum Beispiel queeren Menschen. Wie war das bei Raphael? Hatten die Täter ein ähnliches Motiv? Das Ding ist, die Polizei hat nach dem Mord in eine ganz andere Richtung ermittelt. Kommissar Köhler hat mir erzählt, dass seine KollegInnen damals in der schwulen Szene nach den Tätern gesucht haben. Anscheinend, weil sie eine Beziehungstat vermutet haben. Auf die Idee, dass die Tat ein Hassverbrechen gegen queere Menschen gewesen sein könnte, kamen sie erstmal nicht. Und das wundert mich auch nicht wirklich. Schwule Männer galten damals nicht so sehr als gefährdete Gruppe, sondern als Gefahr für die Gesellschaft. Homosexualität war bis 1994 strafbar und galt bis 1990 als psychische Krankheit. Das hört man auch, wenn man sich die Straßenumfragen von damals anhört. Zum Beispiel hier in einem Beitrag von ZDF Info.
Wenn Ihr Sohn denn schwul wäre, was würden Sie machen?
Der schlägt kaputt.
Warum sagten Sie eben Schweinerei?
Weil ich sowas nicht leiden kann.
Ja, das ist nicht natürlich.
Es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra naturam ist, nicht der contra deum, sondern contra naturum, also naturwidrig und im Grunde in krankhaftes Verhalten hineingeht.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind Töne aus den 80ern, aber sie könnten auch von heute sein. Queerfeindliche Gewalt wird gerade sogar mehr, sagen Statistiken. Und ich empfinde das auch so. Oft, wenn ich mit meiner Freundin händchenhaltend über die Straße laufe, werden wir von Männern beschimpft. Heute wie damals ist Hass in vielen Teilen der Gesellschaft salonfähig. Hass auf Menschen, die vermeintlich anders sind. Und das führt oft zu Gewalt. Ist Raphael diesem Hass zum Opfer gefallen? Oder steckt noch was anderes dahinter? Ich höre was. Wir stehen wieder vor einer Haustür, auf deren Klingel Blumenstock steht. Irgendwo in einer Kleinstadt am Rande vom Schwarzwald. Aber die Tür geht erstmal nicht auf. Über mir öffnet sich auf einmal ein kleines Fenster.
Oh. Hallo.
Hi.
Lass dich gleich rein, ne? Einen kleinen Moment.
Oh, okay, alles gut.
Hallo.
Hi.
Wir besuchen den nächsten Bruder, den jüngsten von den 5. Er trägt ein beiges Leinenhemd und ist barfuß. Aus einer Box kommt südamerikanische Musik.
Gut.
Wahrscheinlich Schuhe aus, oder?
Ja, besser.
Ja.
Also, ich mach das schon immer. Es gibt Schlappen, falls ich brauche.
Alles gut, das passt schon. Was hörst du gerade?
Das ist Danit. Das ist eine Frau, die singt so Medicine-Lieder aus Peru.
Ah, weil die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist die groß?
Groß, bekannt?
Ja, bekannt.
Schon relativ, ja.
Ja. Mhm,
also, genau. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen so die Welt von den Leuten, die zum Beispiel Mantras hören und solche Sachen. Aber das sind mehr die indianischen Sachen, Südamerika.
Okay.
Die ist Kolumbien. Ja. Ist viel unterwegs. Okay. Guck mal, da steht es zum Beispiel. Da können Sie vielleicht sehen, das ist von ihr vielleicht. Danit, genau. Danit.
Es gibt das so eins, Danit, dieses Danit, Viento.
Ja, genau. Das ist genau die.
Viento.
Viento. Viento. Exakt.
Ja. Perfekt.
Dann kennst du sie aus.
Ja.
Er heißt Ricardo, aber stellt sich als Elian vor.
Ich habe mir einen Künstlernamen zugelegt, sozusagen.
Ah, okay. Was heißt Elian?
Das ging mehr um den Klang als um den Namen, aber es kommt von mein Gott. Raphael, El ist ja auch Gott, ne? Mhm. Und Eli ist, also Raphael hieß Gott heilt. Das ist die Besetzung von Raphael.
Das ist sehr schön.
Ja. Und ja, ich habe Elian draus gemacht, Elian. Chalendu, der Nachname, das ist Hindi und das ist die Spiegelung des Mondes im Wasser.
Er fand, das passt besser zu ihm und seiner Arbeit als Körpertherapeut mit Sakralmassage und Floating. Von den vier Brüdern war Ricardo Raphael eigentlich immer am ähnlichsten.
Er war natürlich schon der Mensch, der mich mit am meisten geprägt hat, ne?
Ach so.
Auf jeden Fall, ja.
Warum?
Auf jeden Fall. Also ich hatte bestimmt die engste Beziehung zu ihm, auch von den allen Brüdern oder so, ne?
Ricardo erzählt mir, dass Raphael als Kind immer neue Ideen hatte. Er kann unzählige Geschichten erzählen. Wie sie einen Blumengott erfunden haben, den sie aus Spaß angebetet haben und ihm Blumen aus den Nachbargärten als Opfergabe brachten. Oder wie sie mitten im Winter ihre Kaninchen eingepackt haben und mit ihnen auf einer Wiese gepicknickt haben. Ich könnte Ricardo stundenlang zuhören. Aber bei einer dieser Geschichten bleibe ich hängen.
Er hat halt so einen Tick gehabt mit Nasen. Das war irgendwie so ein großes Ding irgendwie mit der Nase immer.
Ein Ding mit Nasen. Irgendwie war Raphael besonders auf Nasen fixiert. Schon komisch, das zu hören, wenn man weiß, dass ihm später die Nase abgeschnitten wurde.
Tatsächlich dieses Ding mit der Nase, das war irgendwie so ein Riesenthema, auch mit meinem Vater und so. Und das Näschen und so. Ja, da war irgendwie so ein Ding.
Um das zu verstehen, muss ich noch mal kurz ausholen. Raphael hat den Leuten in seinem Umfeld gern random Spitznamen gegeben. Mama Dolores war zum Beispiel Gazelle. Alvaro war Halsweh und sein Vater nennt Raphael Topf oder Töpfchen. Und Topf hat er immer besonders gern geärgert.
Genau. Das Ding ist, er hat ja dann einen ganzen Kult um die Nase meines Vaters.
Wie jetzt?
Ja, also das hat er gar nicht gehört. Er hat immer, mein Vater kam rein, hat irgendwas erzählt und dann hat er gemacht, ei, Topf, süß, süß. So hat er gemacht, er hat immer an die Nase, wirklich.
Das ist schon.
Das ist.
Ich lache so, weil sich Ricardo zu mir beugt und mir auf die Nase tippt, so wie Raphael das immer bei seinem Vater gemacht hat. Immer wieder und er findet es übelst witzig.
Das ist total bizarr. Das ist, der hat immer lalle, lalle, wenn nichts anderes weißt, wenn nichts Besseres weißt. Und so hat mein Vater dann zurückgeschrien, lalle, wenn nichts Besseres weißt. Der hat immer gesagt, süß, der hat geschrien, süß, Töpfchen, süß. Er hat gesagt, mein Vater ist süß und die Nase von meinem Vater ist süß.
Irgendwie.
Wirklich, Töpfchen ist süß. Und dann wurde der immer an der Nase gestupst.
Mhm.
Und dann hat der ganze Lieder geschrieben darüber. Das mit Klavier begleitet.
Ricardo fängt an, in der Luft Klavier zu spielen.
Töpfchen ist süß, Pfirn ist süß, Pfirn ist süß. Ja, das Töpfchen ist süß, Pfirn ist süß. Das ist okay.
Ricardo strahlt richtig. Und ich find's richtig schön zu sehen, wie er sich auch heute noch kaputt lacht, wenn er von Raphaels Späßen erzählt.
Und dann gab's quasi Musik zur Nase deines Vaters
genau.
zu deinem Vater generell.
Ganz
und dein
genau.
Vater war süß.
Zum Topf. Der Töpfchen war süß, genau.
In dem Moment ist alles so absurd, dass ich einfach nur lachen muss. Aber ich frage mich auch, ob Raphael manchmal unter seinen Stimmungen gelitten hat. Und dann erzählt mir Ricardo noch was über ihn.
Sein letztes Jahr war fürchterlich. Da war er, kam er dann in diese Psychose rein und aus der Psychose dann in die Psychiatrie. Und dann sind wir ja sogar abgehauen von der Psychiatrie. Ich bin mit ihm abgehauen aus der Psychiatrie. Und dann ist er aber zurückgekommen nach Ulm und dann ist eigentlich schon der Mord passiert. Aber ja, das war wirklich eigentlich erst, irgendwie ist da was in ihm gekippt, dass diese normale Verrücktheit, die er sowieso immer hatte, ne, mit der er aber auch leben konnte, wirklich in einen psychotischen Zustand irgendwie umgekippt ist, wo er dann eben auch extremst gelitten hat.
Ob er wirklich eine Psychose hatte, ist nicht so ganz klar. Als Jugendlicher wurde ihm mal eine Form von Schizophrenie diagnostiziert. Ob er heute auch diese Diagnose bekommen würde, das wissen wir nicht. Was wir wissen, Raphael hatte als Erwachsener immer wieder Zwangsgedanken. Starke Stimmungsschwankungen und er hat oft nicht gemerkt, wenn sein Verhalten unangemessen war. Als ich nach Hause fahre, denke ich nochmal über diese Geschichte mit der Nase nach. Ricardo hat mir erzählt, dass Raphael sowas auch bei Leuten gemacht hat, die er nicht kannte. Kann es sein, dass er sowas auch bei den Tätern gemacht hat? Oder kannten die Täter Raphael so gut, dass sie von dem Nasentick wussten?
Und ich kann mir das schon vorstellen, durch das, dass er einfach keine Grenzen gespürt, das einfach nicht gespürt hat, wann er zu weit geht, ne? Das klingt blöd, aber ich glaube, da tatsächlich haben das viele gedacht damals, ne? Kein Wunder, dass es ihn erwischt hat. Das hat ja so kommen müssen.
Das ist eine der engsten Freundinnen von Raphael. Ich werde sie hier Liv nennen, denn sie will nicht, dass wir ihren richtigen Namen sagen oder wo sie heute wohnt. Sie wollte auch erst gar nicht mit mir reden, weil ihr das, was mit Raphael passiert ist, immer noch wehtut. Aber auch, weil sie Angst hat, dass auch ihr was zustoßen könnte. Liv glaubt nämlich, es war kein Zufall, dass Raphael umgebracht wurde. Wir sitzen bei ihr im Wohnzimmer. Sie trägt einen kurzen blonden Pony, hat ein großes offenes Lächeln und schenkt mir Tee aus einer Tonkanne ein. Wir essen selbstgebackenen Kuchen und neben uns brennt ein Feuer im Holzofen. Liv kennt Raphael eigentlich über ihre Mutter. Mit der war Raphael so 2 oder 3 Jahre zusammen. Da war er Mitte 20 und Livs Mutter schon über 40. Liv und Raphael sind dann über die Jahre enge Freundinnen geworden.
Ich habe Raphael geliebt, weil es sich unglaublich schön angefühlt hat, ihn zu umarmen. Ich glaube wirklich, dass niemand so schön umarmen konnte wie Raphael. Das war der Wahnsinn.
Echt?
Ja, wirklich. Müsst ihr auch mal andere fragen. Der konnte einen so gut umarmen. Ich glaube, da war er immer so glücklich, wenn er einen umarmt hat. Oh. Das war wirklich besonders süß.
Das war schön.
Das war echt schön.
Dass sie ihn wirklich geliebt hat, das glaube ich sofort. Auch heute, nach all den Jahren, stützt sie den Kopf in ihre Hand und lächelt liebevoll, wenn sie von ihm erzählt. Dass Raphael so grausam umgebracht wurde, hat sie schwer getroffen. Immer wieder hat sie versucht, sich ein Bild von der Nacht zu machen, in der es passiert ist. Und sie hat eine Theorie, was passiert sein könnte. Eine Theorie, die ich von der Polizei noch nicht gehört habe. Liv erzählt mir, dass Raphael ganz stark auf Gewalt reagiert hat.
Also der hatte furchtbare Angst vor Gewalt, sein ganzes Leben lang. Mit dem konnte man, wenn man da irgendein Krimi oder irgendwas erzählt, hat er doch sofort die Ohren zugehalten, ganz laut gesungen.
Und trotzdem habe er sich immer wieder in brenzlige Situationen begeben.
Er hatte keine Angst vor gewalttätigen Menschen, was ich eigentlich ganz komisch fand, ne? Weil er hat genau die nämlich immer ganz doll provoziert. Ne? Mhm. Das hat ihn gereizt. Die haben ihn besonders gereizt. Ich glaube, er wollte immer irgendwas knacken bei denen oder die ein bisschen locker machen, lustig. Der wollte die, hatte irgendwas Gefühl, der wollte die irgendwie aufbrechen oder irgendwas lösen in ihrem System. Oder.
Das habe ich immer wieder gehört, wie gern Raphael provoziert hat.
Weil er es einfach, er hat so auf die Spitze getrieben. Ne? Und immer, wenn die Leute dann aggressiv geworden sind, dann ging für ihn der Spaß erst richtig los. Ne?
Liv hatte deshalb schon immer die Sorge, dass ihm mal was passieren könnte.
Also was hundertprozentig alle gedacht haben, war, es war klar, dass es irgendwann so kommen wird, dass er irgendwann an die Falschen gerät. Das habe ich von allen meinen Freundinnen gehört und von meinen Freunden. Und das haben tatsächlich, glaube ich, auch wirklich viele gedacht. Nicht, dass er umgebracht wird, aber dass er mal... jemand einfach mal richtig, richtig ausrastet und ihn brutal zusammenschlägt. Damit hat schon jeder von uns gerechnet.
Und dann erzählt sie von der Nacht, in der Raphael umgebracht wurde.
Er hatte immer diese Macke mit seiner Nase, ne? Dass er immer gesagt hat, ah, nicht meine Nase abschneiden. Und ich denke, das wird auch letzten Endes wird das an dem Abend passiert sein, dass er irgendwie das Messer gesehen hat, gesagt hat, nein, nicht meine Nase. Und dann haben sie ihm die Nase abgeschnitten. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
Das heißt, ihr habt dann auch gedacht, okay, er wird wohl an die falschen Leute geraten sein, genau. Und die er vielleicht angesprochen hat, oder?
Genau, der hat immer alle angesprochen. Obwohl bei denen glaube ich tatsächlich, dass er die bestimmt schon vorher kannte, dass es eine Geschichte hatte.
Echt? Wie kommst du darauf?
Wie komme ich drauf? Weil ich glaube, er wusste, dass er umgebracht wird an dem Tag. Als er sich verabschiedet hat, war das so, als würden sie, hatten alle das Gefühl, dass sie ihn nicht mehr wiedersehen, weil er sich so anders verabschiedet hat.
Da ist er wieder. Dieser komische Abschied, von dem ja auch die Brüder schon erzählt haben. Liv ist sich sicher. Raphael kannte seine Täter schon.
Ich denke schon, dass ihn irgendjemand vorher bedroht hat.
In den Tagen vor seinem Tod hat Raphael Dinge gemacht, die er noch nie gemacht hat.
Und er saß ja auch ein paar Tage vorher auf der Bahnhofsbrücke und hat irgendwie mit so einem Kajal sein Gesicht ausgeixt und hat ganz laut gerufen, ich bin ausgelöscht.
Mir wurde erzählt, dass es Raphael zu dieser Zeit gar nicht gut ging. Er soll total dünn gewesen sein, mit tiefen Augenringen.
Und ich glaube, dass er eine Morddrohung bekommen hat und dass er gesagt hat, du darfst, wenn du es jemand sagst, töten wir deine ganze Familie.
Kann das wirklich sein? Hat irgendwer Raphael bedroht? Liv ist nicht die Einzige aus seinem Umfeld, die das für möglich hält. Kurz vor seinem Tod ist nämlich noch was passiert. Etwas, das für Raphael so ungewöhnlich war, wie es nur sein kann. Er hat einen Film geschaut. Einen Film, den Raphael, der Gewalt wie kein anderer verabscheute, eigentlich hassen müsste.
This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence.
Clockwork Orange, ein Film von 1971 von Stanley Kubrick über eine Gang, die brutale Verbrechen begeht.
He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. He'll do.
In einer besonders brutalen Szene sieht man in Zeitlupe, wie die Gruppe in weißen Anzügen durch die Nacht zieht. Wie sie einen Mann verprügeln und seine Frau vergewaltigen. In der Szene tragen die Männer schwarze Stiefel und riesige künstliche Nasen. Der Film ist so brutal, dass er in einigen Ländern verboten wurde. Und genau diesen Film hat Raphael sich kurz vor seinem Tod angeschaut. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ein paar Leute aus Raphaels Umfeld vermuten, dass ihm jemand mit diesem Film drohen wollte. Quasi, schau dir diesen Film an und dann weißt du, was wir mit dir machen werden. In den Ermittlungen spielt der Film aber keine Rolle. Und woher Raphael ihn hatte, das wissen wir auch nicht. Aber seltsam ist das alles schon. Und selbst wenn das alles nur Zufall war mit dem Film, ich bin mir sicher, dass die Täter Raphael nicht zufällig ausgesucht haben, sondern weil er war, wie er war. Weil er sich geschminkt hat, weil er die Haare gern offen und lang trug, sich Ohrringe angeklipst hat. Egal, ob die Täter Raphael schon länger kannten oder ihm erst in der Tatnacht über den Weg gelaufen sind. Er spricht viel dafür, dass sie ihn aus Hass umgebracht haben. Weil er nicht ihrem Bild von einem Mann entsprochen hat. Die Frage ist nur, wer hat Raphael getötet? Ein paar Tage nach dem Mord bekommt die Polizei einen Hinweis. Eine Frau meldet sich, die in der Nacht am Münsterplatz war und die kurz nach der Tat eine Gruppe Männer gesehen hat. Die einzige Zeugin. Wenn ihr Hinweise zum Fall habt, dann ruft uns an. Unter der Nummer 0711 929 11711. Oder schreibt uns eine Mail an podcasts@swr.de. Die Nummer und die E-Mail findet ihr auch in den Shownotes. Eure Hinweise halten wir, wenn ihr wollt, auch gern anonym. Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumstock ist eine Produktion des SWR. Host und Autorin bin ich, Chiara Battaglia. Head-Autorin Nele Grund. Recherche Karin Sens, Nele Grund und Michael Richmann. Redaktion Alexander Gutsfeld und Benedikt Dietsch. Schnitt und Audiodesign Jo Baumann. Komposition und Arrangements Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch. Komposition der Titelmelodie Raphael Blumstock, eingespielt von Alvaro Blumstock. Projektmanagement Ellen Scarlett Messing. Social Media Produktion Florian Rimmele. Technische Leitung Manuel Michalski. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistenz Surya Maric. Cover und Grafiken Sandra Armberg. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Ein besonderer Dank geht an Manuel Köhler, die Familie Blumstock für ihre liebevollen Erinnerungen und alle anderen, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Hey, hier ist nochmal Chiara. Habt ihr noch mehr Lust auf True Crime? Im Podcast Sprechen wir über Mord redet unser Kollege und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Und gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter verstörend daherkommen, auseinander. Aber nie bluttriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.